bisschen einziehen, das gibt dann mehr Likes. Das linke Knie noch ein bisschen anwinkeln, okay? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, kannst du dich bitte beeilen. Rechts rumdrehen, genau so, ja. Ja, stopp, so ist okay. Dann noch das Kinn ein bisschen höher. Okay, die Taille noch ein bisschen nach links beugen. Den Arm noch ein bisschen nach oben. Ein bisschen sympathischer lächeln. Danke. Perfekt.
Bevor ich aufs Video eingehe, ist mir gerade noch was eingefallen, Markus, jetzt, was ich noch kurz erwähnen muss, was Schwenningen vor allem jetzt nochmal verstärkt mit dem Landesverband verbindet, wo wir uns sehr drüber freuen, das darf man ruhig auch mal hier erwähnen, und zwar hatten wir vor 2-3 Wochen Kreisverbandsvertreterversammlung und dort wurde der Andreas Müller in die Landesverbandsvertreterversammlung, langes schwieriges Wort, gewählt. Das ist immerhin das höchste Gremium vom SWDEC-Verband, wo zum Beispiel in 2 Wochen wir ein Wochenende tagen und auch die Nachfolge von Armin Hassler dort neu besetzt und gewählt wird. Und da ist der Andreas jetzt mit drin. Da freuen wir uns sehr, dass du da reingewählt wurdest und dass wir auch einen Vertreter aus Schwenningen haben. Richtig schön. Genau, zur Predigt. Ich nehme jetzt mal vorneweg, ich habe mit dem Timo gesprochen, was er denn gerade so macht jetzt nach Ostern. Und er hat gesagt, ja, es war Ostern, es gibt noch keine neue Predigtreihe, aber ab nächste Woche werdet ihr eine Predigtreihe zum Thema Gemeinschaft hier in der Gemeinde haben. Und dazu habe ich was mitgebracht, wo auch schon dieses Wort Schafft zumindest drinsteckt und was auch so ein ganz elementarer Bestandteil mit Gemeinschaft ist. Und das ist das Thema Freundschaft. Und Freundschaft ist so ein Thema, von dem ich sagen würde, dass es uns unabhängig von unserem Alter eigentlich ein Leben lang beschäftigt. Und in den letzten 10 Jahren ist so bei diesem Thema Freundschaft eine Komponente dazugekommen, die wir Social Media gemeinhin mittlerweile nennen und die ja unseren Bezug und das, wie wir Freundschaft leben, insbesondere natürlich in der jüngeren Generation, aber auch schon mittleren und älteren Alters, die das ganz stark prägt und auch verändert, die Art und Weise, wie wir Freundschaft leben und was Freundschaft eigentlich bedeutet. Und dazu habt ihr gerade ein Video gesehen, wo ich finde, dass es sehr schön aufgegriffen wird, wo am Ende steht, nochmal auf Deutsch übersetzt, das, was man da gesehen hat, diese ganzen sozialen Medien, das ist nicht das wahre Leben, auch wenn wir es oft so behandeln und so leben, sondern es ist eigentlich eine sehr große Lüge. Und dennoch leben wir sehr viel mit diesen sozialen Medien und insbesondere während Corona ist die Stundenzahl, die wir darin verbracht haben, nochmal deutlich nach oben gegangen, weil man konnte ja sonst nichts machen und man konnte oder durfte sich ja nicht treffen. Also hat man noch mehr Zeit mit und auf sozialen Medien verbracht. Und es ist so, schon spannend, dass wir gerade in dieser Zeit der sozialen Medien eigentlich erleben, dass die Einsamkeit am größten ist, obwohl wir eigentlich am besten vernetzt und verbunden sein müssten, weil man trifft sich halt viel weniger. Man kann ja auf diesen gängigen Plattformen oder auch per Handy mittlerweile alles sehen und alles machen, kann alle Besprechungen online machen, was ja mittlerweile auch zuhauf getan wird. Und das ist natürlich eine große Gefahr, gerade für unsere echten Freundschaften, weil da drin steckt ja kein wirkliches Leben. Und ich habe das bei mir gemerkt, als ich Teenie war, da war gerade Facebook so ganz neu am Kommen, die erste große Plattform, wo über, ich glaube, fast 2 Milliarden Menschen auf der Welt sind auf Facebook mittlerweile. Jetzt gerade bei den Jüngeren ist es natürlich schon längst ein Auslaufmodell. Aber ich habe schon gemerkt, das ist auch was Cooles für mich. Und als ich dann mit 16 oder 17 vor 12, 13 Jahren mir mal Facebook gemacht habe und ich kenne eine Menge Leute, habe ich relativ schnell 1000 Freunde dort gehabt. Ne? Also Freunde. Ich kenne die Menschen schon alle, das tatsächlich, aber ich habe dann so gemerkt, hey, wenn ich jetzt ein Problem in meinem Leben habe oder wenn ich wirklich mal Menschen brauche, die für mich da sind, dann kann ich mir von diesen 1000 Freunden auf Facebook relativ wenig, eigentlich gar nichts kaufen. Es ist nichts oder auch wirklich fast nichts vielleicht wert. Und dieses Video hat bei mir unweigerlich die Frage aufgeworfen, wer sind denn eigentlich meine Freunde in meinem Leben? Wer ist denn für mich da, wenn ich wirklich mal jemanden brauche? Wen kann ich nachts um 3 wecken, wenn es mir mal wirklich schlecht geht oder ich nächtelang nicht schlafen kann? Wer betet vielleicht für mich, wenn ich selber nicht mehr glauben kann? Oder wer betet nicht nur für mich, weil das kann man aus der Ferne machen? Wer hilft mir auch beim Umzug, wenn ich spontan mal jemanden brauche? Alles Dinge, auf die ich in meinem Leben, in meinen Freundschaften angewiesen bin, aber wo mir Social Media und diese ganzen Freunde, die ich vielleicht bei Facebook oder auf den anderen Plattformen habe, nichts nützen. Und deshalb ist die Frage erstmal grundsätzlich, wo wir uns mal anschauen wollen, warum brauchen wir denn überhaupt Freunde? Warum brauchen wir Gemeinschaft? Warum brauchen wir andere Menschen, die in unserem Leben für uns da sind? Und die ganz simple Antwort ist, wir sind von Gott dazu angelegt, in Gemeinschaft und in Freundschaft zu leben. Wir sind nicht dazu bestimmt, alleine zu sein. Kennt ihr von ganz am Anfang aus der Bibel, als Gott Adam geschaffen hat, ihn in den Garten setzt und sagt, hey, mach dir das untertan. Als Mensch, das ist deine Spielwiese. Ich stell dich hier rein, herrsche darüber, mach was draus. Und das hat der Adam gemacht. Der ist im Garten rumgegangen, hat den Pflanzen Namen gegeben, hat sich die Tiere angeschaut, hat sich daran erfreut. Aber irgendwie hat er gemerkt, das ist toll, aber das passt nicht. Mir fehlt ein Gegenüber, mir fehlt jemand, der ist wie ich. Und dann hat Gott gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden machen, jemanden geben, der ihm entspricht, der zu ihm passt, der von ihm selber ist. Und dann hat er ihm die Eva geschenkt und dann waren sie als Mann und Frau unterwegs. Das sagt natürlich auch was über diese Schöpfungsordnung als Mann und Frau, aber vor allem auch, dass wir Menschen dazu angelegt sind, dass wir in Gemeinschaft und in Beziehung leben. Zum einen natürlich zu Gott, aber auch zu anderen Menschen. Und Jonas, du darfst mal die Folie auflegen. Deshalb brauchen wir andere Menschen. Wir sind nicht dazu gemacht, alleine zu sein. Wir sind aufeinander angewiesen und brauchen uns gegenseitig. Und das Schlimmste für uns ist, wenn wir mit Nichtachtung bestraft werden als Menschen, wird immer noch an manchen Teilen in der Welt und wurde früher sehr viel als Foltermethode angewandt, ne, dass wir anderen Menschen entzogen werden und keine Gemeinschaft mehr haben. Ne? Diese Vorstellung, ihr steht morgens auf, geht zum Frühstück, niemand beachtet euch, niemand sagt Hallo, ihr lauft ins Geschäft rein, ihr werdet immer ignoriert, ist Folter für uns. Das können wir auf Dauer nicht ertragen, allein zu sein. Und das weiß Gott und deshalb hat er uns mit uns gegenseitig auch beschenkt. Und deshalb wollen wir uns auch mal diese beiden Freundschaftsebenen heute Morgen anschauen. Einmal diese hier zwischen uns als Menschen und Gott und einmal diese auf dieser horizontalen Ebene zwischen uns als Menschen. Und wie wichtig dieses Thema Freundschaft ist, habe ich euch mal eine kleine Folie, eine Studie mitgebracht. Die größte Jugendstudie in Deutschland von Shell, wo Menschen bis 30 Jahre befragt wurden, jetzt von 2019. Was ist der größte Wert in deinem Leben? Was ist dir wichtig? Und ein überragender Anteil, 97%, also 97 von 100 jungen Leuten sagen, wenn sie das gefragt werden, Freundschaft und gute Freunde sind das höchste Gut in meinem Leben. Und ich glaube, das würden vielleicht in anderen Generationen nicht ganz 97% sagen, aber auch noch ein sehr, sehr, sehr hoher Anteil. Und ich habe da dazu ein spannendes Buch gelesen, ist schon ein paar Jahre her, ist mir in die Hände gefallen, war mal ein Spiegel-Bestseller. Da hat eine Frau aus Australien, die in der Palliativ arbeitet, also die Menschen in ihren letzten Tagen und Wochen auf dem Sterbeweg begleitet, ein Buch geschrieben, in dem sie festgehalten hat, was diese Menschen auf ihren letzten Metern in ihrem Leben denn so sagen, weil sie gesagt hat, da kommt so viel Gutes, das muss man eigentlich mal für die Nachwelt festhalten, was diese Menschen denn übers Leben denken. Und dann hat sie diesen Menschen verschiedene Fragen gestellt und hat unter anderem gefragt, hey, wenn du eine Sache in deinem Leben anders machen könntest, kurz vor deinem Tod, jetzt rückblickend auf dein Leben, was wäre das, was würdest du verändern? Und ganz spannend, kam quasi nie, ich hätte noch ein Häusle gebaut oder mir ein besseres Auto gekauft, hat keiner gesagt. Auf Platz 2 ist gewesen, ganz, ganz großer Anteil der Menschen hat gesagt, kurz vorm Tod, wenn ich nochmal die Chance hätte, würde ich meine Freundschaften, die ich ganz früher hatte, mal besser pflegen, weil jetzt bin ich alt oder krank und ich habe meine Freundschaften nicht gepflegt und vernachlässigt und jetzt bin ich ganz allein und habe niemanden mehr. Und alleine das zeigt schon, was diese Freundschaften in unserem Leben für einen hohen Stellenwert haben. Und ich möchte mal eine These aufstellen, noch heute Morgen, dass wir überall eigentlich ersetzbar sind. Es tut uns zwar manchmal weh als Schwaben, aber auch unsere Arbeitskraft im Geschäft, die ist immer ersetzbar, kann immer jemand anders machen. In fast allem sind wir ersetzbar, nur in unseren Freundschaften, in deinen Freundschaften, sowohl mit Gott als auch mit anderen Menschen, bist du nicht ersetzbar, weil dich gibt's nur einmal bei Gott und auch bei Menschen. Und es gibt uns eine gewisse Verantwortung auch für unsere Freundschaften und für unsere Beziehung mit Gott. Und ich behaupte, dass wir nirgends so unersetzlich sind wie in unseren Freundschaften. Und wir wollen uns diese Ebenen mal anschauen, diese beiden, zu Gott und zu anderen Menschen. Zunächst diese hier, unsere Beziehung zu Gott. Und da freue ich mich gerade sehr, dass ihr gerade treu gespielt habt. Eins meiner Lieblingslieder, weil Treue für mich in meinem Leben ganz subjektiv und persönlich gesagt jetzt ist die größte Eigenschaft oder die tollste Eigenschaft und der tollste Wesenszug für mich, den Gott hat, dass er uns Menschen treu ist. Und es kommt für mich insbesondere in diesem Vers hier zutage, wo Paulus mal schreibt an Timotheus, sind wir untreu, so bleibt er Gott doch treu, denn er kann sich selber nicht verleugnen. Gott kann sich nicht verleugnen. Er müsste, wenn er uns untreu werden würde, müsste er sein eigenes Wesen verraten. Und es geht nicht, das kann er nicht. Selbst wenn ich untreu bin, und das bin ich sehr häufig, dann bleibt Gott treu, bleibt er an meiner Seite. Und das finde ich so einen wunderbaren Wesenszug an dieser Freundschaft zu Gott. Das genieße ich ganz besonders, nämlich, dass mir Gott als mein Freund, unabhängig von dem, was ich tue, niemals untreu werden wird. Das ist Wahnsinn eigentlich. Und ich glaube, ja, und das sehen wir auch, umso individualistischer und schnelllebiger unsere Welt wird, umso mehr und umso größer wird diese Sehnsucht nach Treue. Auch in Partnerschaften, in Freundschaften, extrem gefragtes Gut. Etwas, das bleibt, etwas, das beständig ist in meinem Leben. Und das tut Gott. Und ich glaube, deshalb brauchen so viele Menschen Gott, weil sie nichts haben, was beständig ist und was da bleibt, unabhängig von dem, was sie selber macht. Und es treibt mich auch immer wieder an, Menschen von dieser Treue Gottes zu erzählen. Und ihr kennt es, diese Stiche in unserem Herzen, wenn wir verraten werden, wenn Menschen uns untreu sind, wenn Menschen ja oft nur in der Schule vielleicht schlecht über uns reden, irgendwas, was wir ihnen anvertraut haben oder auf der Arbeit, ja, weitererzählen und Wortbruch begehen oder so, ja, das tut uns wahnsinnig weh. Und das finden wir bei Gott nicht. Bei Gott finden wir eine Treue, die weit über das von uns, was wir als Menschen kennen, rausgeht. Das ist bei ihm ganz anders. Er bleibt mir treu, selbst dann, wenn ich sage, dass ich mich nicht für ihn interessiere oder wenn ich ihn in meinem Alltag links liegen lasse. Und ich sage es euch ehrlich, mir geht es manchmal nicht in mein Hirn und in mein Herz rein, dass jemand, dem ich fast schon manchmal mit meinem Verhalten eigentlich ins Gesicht spuck, trotzdem sagt, hey, ich bleib dir treu dein ganzes Leben lang. Und das liebe ich an dieser Freundschaft mit Gott, weil ich glaube, wenn ich euch so behandeln würde, wie es sich vielleicht manchmal für Gott anfühlen muss, wie ich ihn behandle, dann würdet ihr schon längst sagen, hey Johannes, nichts für ungut, hey, aber so können wir nicht miteinander unterwegs sein. Du willst, dass wir Freunde sind, aber du interessierst dich nicht für das, was ich dir zu sagen habe. Oder du lässt mich die ganze Zeit links liegen, obwohl ich die ganze Zeit bei dir anrufe und sage, hey, wollen wir nicht mal wieder was machen oder Zeit miteinander verbringen? Aber so muss es sich für Gott, glaube ich, manchmal anfühlen, mein Freund zu sein. Und wenn ich das mit euch machen würde, würdet ihr sagen, hey, so können wir keine Freundschaft leben. Das ist keine Gegenseitigkeit. Und trotzdem bleibt Gott uns treu, auch wenn wir manchmal so mit ihm umgehen. Und das ist das Wunderbare an der Beziehung und der Freundschaft für mich ganz persönlich zu ihm, dass er da ist und dass er da bleibt. Und dann sagt Jesus mal was im Johannesevangelium, das ist richtig krass für uns Menschen. Das haben wir jetzt an Ostern gefeiert. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Und das haben wir jetzt gefeiert, letzte Woche an Ostern. Und bei Jesus ist es nicht nur ein Spruch gewesen, sondern er hat es wirklich gemacht. Ne? Wir kennen das aus irgendwelchen Filmen vielleicht, wo Leute sich für andere opfern, irgendeinen heroischen Tod sterben, um die Menschen, die man liebt, zu retten. Aber in Wahrheit ist es doch sehr weit weg von unserem Leben. Aber Jesus hat es getan. Seine Treue ging so weit, dass er sich als Freund für uns geopfert hat, damit wir Leben haben können, damit wir diese Freundschaft zu ihm überhaupt erst bekommen. Er hat alles getan und ermöglicht, was nötig ist. Und deshalb wünsche ich mir so sehr für mein und auch für euer Leben, dass wir wieder neu in diese Freundschaft investieren, dass es keine Einbahnstraße ist, ne, wo wir nur an Ostern das Gute, was Jesus uns schenkt, für unser Leben nehmen, ihn aber in unserem Alltag immer wieder ignorieren und links liegen lassen, sondern dass es wirklich eine Gegenseitigkeit wird. Dass wir auf Jesus hören, dass wir ihn nicht nur mit unseren Fragen und Schwierigkeiten zutexten, so richtig und wichtig das auch ist, aber dass es ein gegenseitiges Miteinander ist. Dass wir uns immer wieder Zeit nehmen, auf ihn zu hören, im Alltag innezuhalten und zu sagen, hey Jesus, du bist mein Freund, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Und es ist doch spannend, oder? Wenn ich am Bibellesen bin, wenn ich es dann mal geschafft habe, so den Staub von meiner Bibel abzuklopfen und mal wieder von innen reinzugucken, dann klingelt das Telefon und nach einer Minute, ne, ist wieder vorbei und ich bin weg. Kann man sich ja schnell ablenken. Und ich denke so oft, für jede Geschäftsbeziehung, für jede menschliche Beziehung und so weiter, nehmen wir uns Zeit und bei Gott lassen wir uns immer ablenken. Und ich habe mir sogar irgendwann angefangen, jetzt Termine in meinem Kalender für Gott zu blocken, wo ich gesagt habe, hey, da verbringen wir Zeit miteinander. Und wenn das Handy klingelt, lasse ich es klingeln oder mache es auf Flugmodus. Oder wenn die Türe klingelt, jo, dann klingelt's halt. Na? Ich denke immer, für jeden nehmen wir uns Zeit, aber für den Schöpfer unseres Lebens, der uns treu ist, sobald es Ablenkung gibt, nehmen wir die oft gerne wahr. Ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ich vermute, dass es manchen von euch auch so geht. Und deshalb, warum nicht mal einen Termin mit Gott ausmachen oder mit ihm Kaffee trinken oder einen Döner essen gehen oder was ihr auch sonst gern macht. Ist doch super, dass wir mit unserem Schöpfer Zeit verbringen dürfen, dass wir die größte Kraftquelle, die es in unserem Leben und in unserem Universum gibt, anzapfen können und mit ihm unterwegs sein dürfen. Und das wünsche ich mir, dass wir das wieder neu für uns entdecken, diese Freundschaft zu Gott, diese Treue, die er gibt. Und was ich ganz besonders bei Gott genieße, ist, Social Media, was wir gerade im Video gesehen haben, ist ganz oft nur, dass wir eigentlich eine Maske aufsetzen und den Menschen irgendwas vorspielen, von dem wir denken, dass sie es von uns sehen wollen. Das machen wir so häufig, wenn wir morgens zur Haustüre rausgehen. Bei Gott müssen wir das nicht, wir können es nicht mal, auch wenn wir es manchmal erstaunlicherweise versuchen oder ich zumindest Gott was vorzuspielen. Aber ist es nicht schön, dass wir einfach ehrlich vor ihm sein können, dass er sogar in der Bibel ganz häufig sagt, dass er es schätzt, wenn wir authentisch und ehrlich vor ihm sind. Wir brauchen ihm nichts vorzuspielen und es genieße ich eigentlich an dieser Freundschaft zu ihm. Aber das müssen wir lernen und einüben immer wieder neu. Ich habe mal geschaut, tatsächlich finde ich ganz spannend, die meistgelogenste Lüge in Deutschland, also statistisch gesehen, ist, wie geht's dir? Ja gut, und dir? Auch gut, ne? Sag mal, fast jeden Tag gebrauchen wir das. Kleiner Funfact, muss ich jetzt noch kurz sagen, da war so eine Liste und auf Platz 2 war, wenn man im Restaurant gefragt wird, und hat's geschmeckt. Sagt man immer ja, auch wenn man Medium bestellt hat und das Steak trotzdem durch war und so, fand ich ganz witzig eigentlich. Aber wie geht's dir? Gut, auch gut, ne? Sagen wir jeden Tag ganz häufig. Und es spiegelt nicht das wider, wie wir als Menschen sind oder wie es uns gerade wirklich geht, aber man möchte ja den Menschen zeigen, dass das eigene Leben funktioniert und gut ist und dass ich es im Griff habe. Und bei Gott brauche ich das nicht. Ich darf einfach so sein, wie ich bin. Und es ist so viel einfacher, ehrlich zu sein, als immer den Menschen irgendwas vorspielen zu müssen. Es ist wahnsinnig anstrengend, ihr kennt es. Und deshalb wünsche ich mir so diese 2 Punkte, dass wir Gott in unserem Alltag wirklich ehrlich begegnen, dass wir Freund von ihm sind, dass es ein Gegenüber ist und nicht nur eine Einbahnstraße, wo Gott was für uns tut, sondern dass ich wirklich neu das zu schätzen lerne, diese Treue, die er uns in seiner Freundschaft anbietet und es wieder neu leben und das auf eine ganz ehrliche und authentische Art und Weise. So viel mal zu dieser Freundschaft mit Gott. Und jetzt wollen wir uns noch diese Ebene anschauen, diese Freundschaft zwischen uns auf horizontaler Ebene zu anderen Menschen. Ich glaube, dass es eine ganz wichtige Grundlage ist, mit Jesus unterwegs zu sein, dass wir gute Freundschaften auch zu anderen Menschen leben können. Ich habe ganz, ganz tolle Menschen in meinem Leben, die keine Christen sind, an denen ich sehr wachse, die mir unglaublich gut tun und die mir sehr großes Vorbild sind in manchen Themen und Situationen. Und dennoch habe ich gemerkt, dass ich in Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, das gefunden habe in Freundschaften, was ich ganz persönlich brauche. Und gerade ihr, die ihr noch etwas jünger seid, ich würde so sagen, bis zum jungen Erwachsenenalter ist vielleicht sogar die Wahl der Freunde das, was uns am maßgeblichsten mitprägt in unserem Leben. Und ich glaube auch, nicht nur im jüngeren Alter, sondern auch darüber raus haben Freunde einen enormen Einfluss auf unser Leben und die Menschen, die wir unsere Freunde nennen. Und was ich ganz spannend finde, ist, was ich so beim Forschen gesucht habe, immer wieder in der Vorbereitung, ist, was gibt uns denn die Bibel zum Thema Freundschaft? Gibt sehr, sehr viel. Und auch Jesus hat seine Freundschaften in quasi einer richtigen Struktur gelebt, wie mir dann aufgefallen ist. Und das wollen wir uns mal ein bisschen anschauen, finde ich nämlich wahnsinnig spannend zu gucken, wie hat denn Jesus Freundschaft gelebt? Und wenn wir uns das mal auf Ebenen anschauen, dann hat Jesus richtige Ebenen von Freundschaft. Und zwar hat er wahnsinnig viele Menschen flüchtig gekannt. Zum Beispiel Speisung der 5000. Wahnsinnig viele Menschen. Gestern hatten wir beim EC-Leitertag, waren so 350 Leute ungefähr. Und das sind dann so Bekanntschaften. Ah, cool, du bist auch da. Und ach, auch schon 3 Jahre nicht mehr gesehen und so. Ja, so stelle ich mir das ein bisschen bei Jesus vor. Die Menschen wollten ihn alle sehen. Aber das waren jetzt so lauter flüchtige Bekanntschaften. Die Menschen, da gab es jetzt keine tiefe Beziehung, vielleicht wusstest du von manchens Gesicht oder der Name und so, aber maximal. Ne? Das sind so die Menschen in unserem Leben, die man vielleicht höchstens vom Sehen kennt. Dann hatte Jesus Jünger, 72, die hat er ausgesandt, die waren mit ihm unterwegs, die hat er geschult, die kannte er schon besser, da wusste von jedem, was er heißt, was die machen, wie die so ein bisschen drauf sind und so. Also das sind schon Menschen in unserem Leben, die kennt ihr gut. Und jetzt kommt dieser Kreis, dieser Apostelkreis. Diese Menschen waren die ganze Zeit des öffentlichen Wirkens von Jesus mit ihm unterwegs. Das waren die, die ihn gut kannten. Sie kannten seine ganzen Lehren. Sie wussten persönliche Dinge von Jesus, die die 5000 oder die 72 nicht wussten. Sie wussten, wie er in Situationen reagiert hat. Sie waren bei vielen Wundern dabei. Sie haben alles von Jesus mitbekommen. Aber selbst innerhalb von diesen 12, und das wissen wahrscheinlich viele von euch, gab es nochmal so einen engsten Kreis, wo Jesus gesagt hat, das sind meine allerengsten Freunde, denen vertraue ich alles an. Die durften auch nochmal zusätzliche Privilegien genießen, sagen wir jetzt mal. Die waren auf dem Berg der Verklärung dabei, waren als Jesus im Garten Gethsemane, ihr hattet es jetzt auch in eurem tollen Ostergarten vermutlich mit drin, als Jesus im Garten Gethsemane mit dem Vater ringt. Diese 3 sind da überall nochmal dabei gewesen und hatten nochmal so eine engere, übergeordnete Stellung. Und dann hatte Jesus was, wo ich merke, dass es mir immer wieder in meinem Leben abgeht. An der Spitze steht immer Gott, der eine, der Vater von ihm, zu dem er eine ganz, ganz tiefe und enge Beziehung hatte. Und es ist mir wieder aufgefallen jetzt, als ich über so dieses Freundschaftsgefüge von Jesus drüber geschaut habe, ganz oft vor wichtigen Entscheidungen, vor großen Tagen hat er sich zurückgezogen, hat die Menschen Menschen sein gelassen und hat sich die ganze Nacht zum Gebet oder irgendwas auf den Ölberg oder woanders hin zurückgezogen, weil er gesagt hat, ich brauche das, diese tiefe Gemeinschaft, diese Freundschaft zu meinem Vater, ich muss das leben, bevor die Jünger berufen hat. Oder nach der Speisung der 5000, als er voll war mit Eindrücken, hat er immer die ganze Nacht im Gebet zu Gott verbracht. Und ich wünsche mir so, dass es bei mir in meinem Leben auch immer mehr so wird, dass Gott wirklich an der Spitze steht, dass ich sage, ich möchte manchmal auch die Menschen Menschen sein lassen und wirklich vielleicht sagen, da verbringe ich nur Zeit mit Gott allein, komme was wolle. Und es ist gar nicht so einfach in unserem Alltag, wo man immer erreichbar sein muss, immer verfügbar sein muss, wo es mittlerweile ein Luxus ist, mal das Handy zur Seite legen zu können. Und das wünsche ich euch und mir selber, dass wir das wirklich einüben können und immer wieder neu in unserem Leben entdecken können, was auch für ein Privileg ist, Zeit mit Gott verbringen zu dürfen, mit diesem Vater, der uns so gut tut und der so wichtig ist. Was ich super spannend finde und wo ich mich auch sehr dran freue, ist, ich durfte auch im Studium sehr interessant ein paar Semester Psychologie genießen. Und da geht's auch sehr viel um Freundschaft, Psychologie, Soziologie, so die Lehre vom Menschen, von dem, wie wir als Menschen ticken. Ganz, ganz interessant. Und da hatten wir es auch mal von Freundschaft. Und dann ist schön zu sehen, wenn Jesus damals schon Dinge gelebt oder eingeläutet oder erfunden hat, wo die moderne Psychologie 2000 Jahre später sagt, ja, genau so wie der es gemacht hat, funktioniert es eigentlich. Ne? Die Psychologie sagt nämlich, dass man im Leben maximal 10 bis 12 gute Freunde haben kann und maximal 3 bis 5 sehr, sehr gute, sehr enge Freunde. Genauso wie Jesus es mit den 12 Jüngern und mit den 3 Jüngern gemacht hat. Weil die Psychologie sagt, mehr schaffen wir zeitlich von unserer Muße, emotional und so, mehr schaffen wir einfach nicht. Und es ist doch cool, oder, dass die Moderne nach 2000 Jahren das bestätigt, was Jesus schon damals genauso gelebt hat, weil so funktioniert Freundschaft eigentlich und mehr schaffen wir nicht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, immer wieder einzugestehen, weil Social Media und unser Leben zielt oft auf die Breite ab, ne, auf diese 5000 Menschen vielleicht da ganz unten. Aber ich merke ganz oft, dass ich sehr wenig Beziehungen mit richtigem Tiefgang habe. Und deshalb auch die Frage an euch, habt ihr solche 10, 12 Menschen oder solche 3 bis 5, die wirklich da sind, denen man nachts anrufen kann, die einen durchbeten, die beim Umzug helfen und so weiter. Wenn ich weiß, die 5000 und die 72, die haben wir alle. Aber die Frage ist tatsächlich für mich gewesen, habe ich solche Leute? Und ich habe wirklich dann mal einen Zettel rangenommen, mir das aufgeschrieben und habe mal gemerkt, aha, so viele sind es vielleicht gar nicht, wie ich immer dachte. Und dann habe ich wirklich, es hört sich jetzt ein bisschen böse an vielleicht für manche, aber ich habe das tatsächlich so ein Stück weit priorisiert und habe gesagt, hey, ich habe nicht extrem viel Zeit, ich bin sehr, sehr viel unterwegs. Wobei Zeit hat man immer, ist nur die Frage, für was man sie sich nimmt. Aber wir müssen auch, glaube ich, manchmal Freundschaft ein Stück weit priorisieren und sagen, wo will ich mich denn investieren? Wer sollen wirklich enge Freunde von mir sein? Und vielleicht noch als kleines Zeugnis auch für mich. Ich habe 6 sehr enge Freunde, die ich zu meinem engsten Freundeskreis zähle. Das sind Menschen aus dem Studium, mit denen ich so unterwegs war. Das sind alles Hauptamtliche oder Pastoren. Wir versuchen 2-mal im Monat zu skypen. Dann darf jeder 10 Minuten, eine Viertelstunde erzählen, was so läuft. Dann beten wir füreinander. Und 1-mal im Jahr, dieses Jahr, das weiß ich immer, 11. bis 15. August, gehen wir 4 Tage in Urlaub. So ein Highlight im Jahreskalender. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so einfach. Der eine ist Missionar in Papua-Neuguinea, der andere in Burundi. Also schon rein vom Internet und der Zeit müssen wir jetzt echt gucken, wie wir das hinkriegen. Aber ohne die Freundschaft zu diesen Männern würde mir so viel fehlen in meinem Leben. Ich würde vielleicht nicht behaupten, dass ich nicht mehr im hauptamtlichen Dienst wäre ohne die Freundschaft zu den Jungs. Aber es könnte tatsächlich sein, weil wir uns so eine große Stütze gegenseitig sind. Und das Gebet von uns gegenseitig uns so durch viele Zeiten und Situationen durchträgt, dass es eine ganz, ganz elementare Sache in meinem Leben ist. Und deshalb auch dieses Zitat hier von Bonhoeffer noch an der Stelle, wo er sagt, christliche Gemeinschaft ist eine der größten Gaben, die Gott uns gibt. Das kann ich nur bestätigen und hoffe, dass ihr das auch in eurem Leben erlebt. Und dann finde ich sehr spannend, dass er sagt, eine christliche Gemeinschaft lebt aus der Fürbitte füreinander oder sie geht zugrunde. Bisschen steilerer Satz, aber ich merke, wie gut mir das tut, wenn wir dann nicht nur abends mit dem Bier um ein Feuer rumsitzen und in der Sauna sind, sondern wenn wir uns wirklich austauschen, miteinander reden, wenn wir geistliche Gemeinschaft teilen. Und ich wünsche mir, dass das in unseren Freundschaften als Christen auch eine ganz zentrale Rolle spielt, weil oft ist es ja dann so, wenn man sich sieht, dann hat man über so viel zu schwätzen oder kennt ihr das so, wenn ihr Hauskreis habt und da musst du dich echt arg anstrengen, dass man mal noch zum Punkt kommt und mal noch Bibel aufschlägt, weil man hat sich ja so viel zu erzählen, was so alles lief. Aber es ist so wichtig, dass wir nicht nur ja, als Männer irgendwas Cooles gemeinsam machen oder viel über Klatsch und Ratsch reden oder so, sondern dass wir wirklich diese Fürbitte aufeinander haben, dass es eine Dimension gibt, wo wir wirklich auch miteinander beten, vielleicht füreinander einstehen, vielleicht manchmal füreinander glauben und wirklich auch gemeinsam und geistlich als Christen, als Geschwister unterwegs sind. Und deshalb als Frage so am Ende, wo ist es bei euch dran, gerade zu investieren? Wo steht ihr gerade in euren beiden Freundschaften, so zu Gott, zu anderen Menschen? Und wo sind vielleicht gerade auch Baustellen da? Wo muss man vielleicht mal wieder die Bibel auf dem Nachttischle mal wieder abstauben und mal wieder von innen aufschlagen, wo ich immer wieder merke, wow, ich möchte im Kontakt mit Gott sein. Und mit anderen Menschen, was sind gerade die Dinge, wo ich wirklich vielleicht im Kopf rumschwirren, wo ihr als wisst, es wäre eigentlich dran, dieser Person anzurufen, mich vielleicht für irgendwas zu entschuldigen, vielleicht eine Beziehung aufleben zu lassen, die ich vernachlässigt habe, die aber eigentlich wichtig für mein Leben ist. Wo steht ihr gerade und wo müsst ihr euch investieren? Wir werden jetzt ein Lied singen gleich. Die Band kann schon mal nach oben kommen. Und ich möchte euch einladen, einfach in den nächsten Minuten da auch drüber nachzudenken, was gerade bei euch Sache ist. Und möchte euch einladen, wirklich Gott in eurem Leben, in eurem Alltag wieder neue Zeit einzuräumen, diese Treue, diese Freundschaft von ihm neu schätzen zu lernen und auch drüber nachzudenken, was gerade bei den Menschen dran ist, die euch lieb und teuer sind in eurer Familie, in euren Freundschaften und was vielleicht auch da gerade dran ist zu tun. Und bevor ihr spielt, möchte ich gerne noch ein Gebet sprechen. Guter Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du Gemeinschaft, dass du Freundschaft in unserem Leben gestiftet hast, dass du uns Menschen an die Seite stellst, die gut sind, die uns lieb und teuer sind, die wir brauchen. Und ich bitte dich, dass du uns auch ganz konkret zeigst und dass wir es auch umgesetzt bekommen, was wirklich gerade dran ist, auch in unseren Freundschaften zu tun und zu investieren. Und Jesus, von ganzem Herzen danken wir dir für deine Treue und deine Freundschaft zu uns. Danke, dass wir jetzt an Ostern feiern durften, dass deine Freundschaft und deine Treue ewiglich hält, dass sie dich sogar ans Kreuz getrieben hat aus Liebe zu uns, weil du es nicht mit ansehen konntest, wie wir verloren gehen ohne deine Treue und ohne dein Opfer und ohne deine Auferstehung. Und das sei dir Ehre und Lobpreis dafür, für das, dass du uns diese Freundschaft zum Vater überhaupt erst ermöglicht hast. Und ich bitte dich, dass uns das nicht selbstverständlich wird, sondern dass wir es immer neu zu schätzen wissen und dass wir immer neu bereit sind in unserem Alltag, bei allem Vielem und Gutem, was wichtig ist, dass wir wirklich so treue leben können, wie Freundschaft leben können zum Vater wie du, Jesus. Dass wir immer wieder zu dir kommen, bei dir sind, Zeit mit dir verbringen und auch bereit sind, immer wieder neu in die Freundschaft zu dir zu investieren. Und hab Dank auch für deine Vergebung, wo es uns mal nicht gelungen ist oder nicht gelingen wird. Danke, dass deine Treue ewig und beständig ist. Dir sei Ehre dafür. Amen.